herzlich willkommen zur 7. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Expert Group des Dialog Marketing Verbandes Österreich. Ich hoffe, ihr da draußen hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich gehe einmal davon aus, dass es auch einige unter euch gibt, die sich gute Vorsätze für 2022 gemacht haben. Und wir möchten da beruflich so gleich am Anfang des Jahres noch einen nachlegen und einfach mal sagen, halten Sie Ihre Mitarbeiter von LinkedIn fern. Ja, nun werden Sie sich fragen, wieso das denn? Und genau darum geht es heute, also unsere heutige Folge, die 7., warum Sie Ihre Mitarbeiter von LinkedIn fernhalten sollten. Und wie wir alle wissen, LinkedIn und B2B-Marketing sind ja heutzutage unzertrennlich. Jedes Jahr wächst die Bedeutung dieser Plattform und sie ist auch aus keiner Marketingplanung mehr wegzudenken. Und doch gibt es viele Unternehmen oder doch gibt es noch bei vielen Unternehmen Reserven, was die effektive Nutzung von LinkedIn angeht, vor allem auch hier in Österreich. Und keiner weiß das besser als Richie Pettauer, Content-Stratege, Social Selling and Personal Branding Specialist, aber vor allem eben ein hervorragender Kenner von LinkedIn und wie man es am optimalsten für Marketing einsetzt. Und nicht nur hier in Österreich, sondern darüber hinaus, über die Grenzen hinaus im deutschsprachigen Raum bekannt. Hallo Richie, freut mich sehr, dass du bei unserem Podcast The Voice of B2B Marketing dabei bist.
Hallo Sabine und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ganz toll, dass du die Zeit gefunden hast, weil du hast immer auch einen sehr vollen Kalender. Und bevor wir jetzt da eintauchen und die Unternehmen belehren, warum sie ihre Mitarbeiter bloß nicht auf LinkedIn loslassen sollten, klär uns oder die wenigen, die dich noch nicht kennen da draußen, klär uns doch mal bitte auf, warum du so ein LinkedIn-Profi geworden bist.
Ja, das war vor 5 oder 6 Jahren mittlerweile, hatte ich ein Interview mit dem damaligen Head of Data von LinkedIn, mit dem Giovanni Acello, und der hat mir erklärt, was LinkedIn vorhat, wie die Plattform funktioniert. Das hat mich sehr fasziniert und dann habe ich mich aus Eigeninteresse näher damit beschäftigt und dann eigentlich auch kurz darauf, zufälligerweise, kam mein erster Beratungskunde auf mich zu, der eben meinte, ich habe vorher schon Social Media Workshops gemacht, sie suchen jemanden, der sich mit LinkedIn eben auskennt für Workshops und für eine Gastkolumne. Das war die Executive Academy von der Wirtschaftsuni Wien. Die hatten damals und haben immer noch sehr viele internationale Studenten. Das heißt, für die war schon eigentlich früher spürbar, dass LinkedIn sehr relevant ist. Im deutschen Sprachraum kam es ja mit ein wenig Verzögerung. Da schien es ja lange, als sei sozusagen Xing hier der Platzhirsch. Aber das hat sich ziemlich rasant geändert in den letzten Jahren.
Und du bist ja auch tatsächlich auch in einer deiner vielen Berufungen auch an der Uni noch gibst Vorlesungen, richtig?
Ja, genau. Ich unterrichte jetzt auch schon 20 Jahre an der Uni Wien am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, wo ich auch selber studiert habe. Ich habe dort 2000 meinen Abschluss gemacht und ich halte die Social Media Einführungsvorlesung. Sie ist geteilt in 2 Teile. Den Theorieteil macht meine Kollegin Professor Anni Waldherr und ich mache den Praxis- und Marketingteil. Da kommt LinkedIn natürlich auch drin vor.
Ja, wunderbar. Gut, es gibt ja so viele LinkedIn-Themen. Ich meine, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir die jetzt alle anschneiden würden. Wir haben ja nur begrenzte Zeit. Aber bei unserem letzten Gespräch oder als wir uns unterhalten haben, dass wir den Podcast zusammen machen, da hast du eben ganz provokant so in den Raum geworfen, wir sollten darüber reden, warum Unternehmen ihre Mitarbeiter von LinkedIn fernhalten sollten. Warum denn nun? Klär uns bitte auf.
Ja, das birgt natürlich enorme Risiken, beginnend mal damit, dass man plötzlich Leute erreichen könnte, die man auf klassischen Kanälen nicht erwischt, bis hin zu Mitarbeitern, die möglicherweise als Experten sichtbar werden und dann im schlimmsten Fall auch noch von der Konkurrenz abgeworben. Und aber im Ernst, die Sache ist halt die, in der klassischen Unternehmenskommunikation spielt Kontrolle in vielen Fällen eine große Rolle. In manchen Branchen mehr, Stichwort Pharma, wo es auch entsprechende gesetzliche Regelungen gibt, in anderen Branchen viele Startups und so ist das eher loser. Aber tatsächlich, wenn man auf LinkedIn Reichweite auf organischem Weg generieren möchte, wenn man für Kunden attraktiv wird, dann funktioniert das eigentlich nicht rein über die Unternehmensseite, sondern man muss sozusagen den Aufwand machen, die Mitarbeiter zu motivieren in erster Linie. Und das ist erstmal nicht ganz offensichtlich, weil natürlich für viele nach wie vor der LinkedIn-Account in erster Linie ein Karriereplanungstool ist, ein Platz, wo man seinen Lebenslauf hinterlegt. Aber das kann im Vertriebs- und im Marketingbereich natürlich viel mehr sein. Und wir haben uns eher auch darüber unterhalten, es ist ja tatsächlich, und das Feedback kriege ich auch von vielen Kunden mittlerweile, in vielen Branchen oder für viele Marketinganwendungen ist LinkedIn relativ konkurrenzlos. Es gibt in manchen Ländern dann noch lokale B2B-Plattformen, teilweise auch branchenspezifisch, aber die Targeting-Optionen, eben bestimmte Jobfunktionen erreichen zu können. Die hat man hier über Werbung, aber die hat man eben auch im Vertrieb über die normalen Suchfunktionen. Und das alles funktioniert mit Company Pages ja nur sehr lückenhaft bis gar nicht.
Das heißt, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch irgendjemand da draußen gibt, der nicht weiß, worüber wir reden. Also die Company Page ist eben diese Profilseite, die man sich für das Unternehmen erstellen kann. Du sagst, das ist schon ein Muss, das muss man haben, aber es tut nicht so viel für den Erfolg auf LinkedIn. Nun ist ja, hast du gerade selber angesprochen und ich würde das gerade gerne noch mal ein bisschen reinzoomen. Man kann LinkedIn nutzen im Vertrieb, man kann es für Talent Hire, für Personalakquise nutzen, man kann es für Marketing nutzen, für viele andere Dinge. Nochmal auf die Mitarbeiter zurückzukommen, weil da kommen wir ja dann auch in den Bereich des Personal Brandings. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das der Weg vorwärts. Da kommt das Englische rein. The way forward für Companies. Drüber nachzudenken, wie sollten sie eigentlich ihre Mitarbeiter unterstützen, sich auf LinkedIn aufzustellen? Verstehe ich das richtig?
Ja, ganz genau. Also ich würde auch sagen, die Company Page ist sicherlich ein wichtiges Tool im Employer Branding, aber ein beträchtlicher Teil der Zielgruppe sucht aktiv nach dem Unternehmen und von denen sind viele am Unternehmen als Arbeitgeber interessiert. Die Möglichkeit, über entsprechend interessante Inhalte, also Abteilung Content Marketing, neue Kundengruppen, neue Zielgruppen zu erreichen, die hat man wirklich nur über die persönlichen Accounts, auch algorithmisch und so von der Art und Weise, wie die Plattform gebaut ist. Mit einer Unternehmensseite erreicht man bestehende Follower und kann sich natürlich bemühen, im Laufe der Zeit mehr Follower zu kriegen. Genau genommen erreicht man einen Teil der Follower mit Inhalten, die man über persönliche Accounts postet. Die zeigt der LinkedIn-Algorithmus auch Personen, mit denen man noch nicht vernetzt ist. Wenn diese Inhalte auf entsprechendes Interesse stoßen, gemessen über die Verweildauer und natürlich über die Social Reactions, also gefällt mir, Klicks, Kommentare in erster Linie.
Genau. Und da kommt das ins Spiel, was du gesagt hast. Natürlich in Unternehmen, wo Inhalte sehr stark kontrolliert werden, ist das nahezu unmöglich, weil natürlich dann, es geht ja nicht darum, um das auch nochmal klarzumachen, jetzt nicht irgendein zentral hergestellten Artikel durch alle Mitarbeiter zu teilen, sondern individuell, zielgruppengerecht, da sind wir wieder bei Content-Strategie, Inhalte entwickeln für den Vertriebsmitarbeiter zum Thema Vertrieb, für den Marketing-Mitarbeiter und so weiter. Ist das korrekt?
Ganz genau. Und je nachdem, wie das Unternehmen aufgeteilt ist, unterschiedliche Inhalte für unterschiedliche Vertriebsmitarbeiter, das ist ja alles nichts Neues im klassischen analogen Vertrieb. Das sind auch in der Regel die Personen Experten für einen bestimmten Branchenkreis. Was eben neu ist, dass sich das alles weitgehend öffentlich sichtbar abspielt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein One-to-One-Gespräch mit einem Kunden habe oder ob ich das Ganze öffentlich poste. Und tatsächlich eines der Geheimnisse, genau wie du gesagt hast, erfolgreicher Social-Media-Kommunikation. Ich glaube, in der Hinsicht gibt es wenig Unterschiede zwischen B2B und B2C. Nur, dass in B2B eben die Zielgruppen spitzer sind, ist möglichst zielgruppenadäquate Kommunikation. Sprich, ein Inhalt, der für einen Rechtsanwalt, machen wir es noch spezialisierter, sagen wir, ein Inhalt, der für einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt sehr, sehr spannend ist, weil irgendeine Gesetzesnovelle konkrete Auswirkungen auf seine aktuellen Fälle hat. Die ist vermutlich sogar für jemanden in einem ähnlichen Bereich, sagen wir einen Architekten oder Bauherrn, sehr uninteressant, weil er nicht in der Form mit der rechtlichen Komponente zu tun hat. Das heißt, um wirklich als Experte wahrgenommen zu werden, braucht man sehr, sehr spezifische Inhalte für seine eigene Zielgruppe. Und es steckt da schon im Wort drin, diese Expertise kann man auch nicht zukaufen. Die ist im Normalfall im Unternehmen selbst vorhanden. Und es ist ja gelernt und nahe oder machen viele Unternehmen, dass man gerade im B2C-Bereich Marketing und auch Werbung auslagert an spezialisierte Agenturen. Es ist aber nicht üblich, dass man im Vertrieb auslagert. Und das ist auch eine Dimension, dass natürlich in der Hinsicht Marketing und Vertrieb immer enger zusammenwachsen, weil ja natürlich ein großer Teil des Funnels über LinkedIn abgebildet werden kann, bis eben zu dem Punkt, wo es zum persönlichen Kontakt kommt. Und es gibt auch ganz, ganz pragmatische Aspekte. Wenn man die LinkedIn-Suche denkt, die Plattform wird immer mehr benutzt, um nicht nur nach Unternehmensnamen oder Personennamen zu suchen, sondern eben auch nach Dienstleistungen, Produkten und so weiter. Und Unternehmen tauchen in den Suchergebnissen nur dann auf, wenn der Suchbegriff im Unternehmensnamen steht. Auf den persönlichen Profilen werden da mehrere Felder indexiert, unter anderem der Infotext. Und allein da ist natürlich ein riesengroßes Potenzial, wenn jetzt mehrere Vertriebs- oder Marketingmitarbeiter oder wer auch immer Kundenkontakt hat, diese entsprechenden Keywords platzieren und auch dadurch schon sichtbar werden. Das ist auch ein Weg, der nur über die, übers Personal Branding, über die persönlichen Profile überhaupt gangbar ist.
Ja. Nun machst du ja auch Workshops zu dem Thema und wir wollen natürlich hier weder den Workshop ersetzen, noch zu sehr ins Detail gehen, aber gibt es vielleicht einfach nur ein oder zwei Dinge, über die sich Unternehmen klar sein sollten, bevor sie sich auf so eine Journey begeben, bevor sie sagen, okay, wir tackeln das jetzt, oder wäre sogar zu sagen, wie du gerade sagst, was sind so spezialisierte Inhalte und man muss die wirklich anzapfen und es braucht ja auch Zeit und Methodik und es ist auch die Stärke von Marketing dabei zu helfen. Ist es vielleicht der Weg, sich externe Hilfe zu holen, oder was wären so, sage ich mal, deine Top 3 Tipps, wenn man das angehen wollte?
Jetzt müsste natürlich aus Eigeninteresse sagen, es ist der Top-Weg, sich Hilfe zu holen, aber tatsächlich, was ich halt sehe bei vielen größeren Unternehmen, es macht sehr Sinn, wenn die Kommunikations- oder Marketingabteilung da bis zu einem gewissen Grad Service Provider ist für die Mitarbeiter. Ja. Sind ja zwei Seiten der Medaille. Jemand kann inhaltlich sehr, sehr kompetent sein, aber aus welchen Gründen auch immer, weil er keine Erfahrung hat, weil er nicht weiß, wie man Bilder bearbeitet, denkt er sich vielleicht, da lasse ich lieber die Finger davon, bevor ich was falsch mache. Und den Mitarbeitern hier eine gewisse Guidance zu geben, und damit meine ich keine 10-seitige Social Media Policy mit x Paragraphen, sondern denen grobe Richtlinien vorzugeben, innerhalb derer sie möglichst eigenständig agieren können. Das ist natürlich ein Weg, der voraussetzt, dass ich meinen Mitarbeitern die entsprechende Kompetenz auch zutraue. Letztendlich wird erfolgreiche LinkedIn-Präsenz im organischen Bereich sehr, sehr stark zu einer Frage der oder zu einer Teilfrage der Personalentwicklung und der, auch eine Herausforderung an die Organisation, weil natürlich auch die Marketingabteilung viel mehr für den internen Informationsfluss sorgen muss.
Ich meine, das ist ja an sich auch nichts Neues. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Unternehmenskommunikation. Die internen Unternehmenskommunikationen, vor allem Leadership Communications, hat ja auch in der Vergangenheit schon so funktioniert, wie du gesagt hast, bloß auch in anderen Wegen und Kanälen, als wir sie heute haben. Also Unternehmen, die natürlich eine Kommunikationsabteilung zusätzlich zur Marketingabteilung haben, sind dann natürlich eigentlich bevorteilt, weil sie da natürlich auf Ressourcen schöpfen können, die vielleicht kleinere Unternehmen, wo ich zum Beispiel arbeite, wo Marketing diese Funktion auch mitnimmt, da sozusagen eine Doppelbelastung haben. Aber das ist ein Punkt, den ich sehr spannend finde, weil das ja auch so ein bisschen auch wieder die Unternehmenskommunikation beflügelt und auch wieder ein bisschen aufwertet.
Absolut. Und es ist ja auch eine Frage, die auch dahinter steckt, ist natürlich, warum sollten die Mitarbeiter das überhaupt tun wollen? Kann man ja auch die Meinung vertreten, mein LinkedIn-Account ist jetzt vorerst mal Privatsache, trifft es nicht bei einer Business-Plattform, aber ist mal meine virtuelle Property sozusagen. Natürlich ist das ein also wenn man das richtig einsetzt, wenn man als Experte wahrgenommen wird, dann erleichtert das auch sehr den Job. Das ist vielleicht im Vertriebsbereich naheliegender, wo es auch viele gewohnt sind, auf Provisionsbasis zu arbeiten und wo natürlich eine entsprechende LinkedIn-Präsenz oder das Generieren von Kundenkontakten oder Leads, wie es heutzutage heißt, auf organischen Weg sich direkt auf den Umsatz auswirken kann. Aber das ist im Marketing auch sehr interessant, wenn es beispielsweise darum geht, Kooperationspartner zu finden, sich mit Influencern zu vernetzen. Aber es erfordert letztendlich natürlich eine stärkere Exponiertheit der Mitarbeiter, als das in der klassischen Unternehmenskommunikation üblich ist. Ja. Das sieht man auch bei Unternehmen, die das sehr erfolgreich machen. Ich glaube, eines der Unternehmen, die das am intensivsten und auch schon recht lange betreiben, ist ja die Deutsche Telekom mit ihren diversen Influencer-Programmen, wo es die Telekom Voices sowohl im B2C-Bereich gibt, wo aber auch diverse klassische B2B-Themen, Artificial Intelligence, technisches Development und so weiter, nicht nur über die offiziellen Unternehmenskanäle kommuniziert werden, sondern auch über sehr viele Mitarbeiter. Aber eben natürlich nicht in der Form, dass die quasi ihre Vorlagen bekommen, mit der netten Aufforderung zu teilen, sondern das sind ja tatsächlich Experten oder im Fall der Telekom auch wirklich sehr viele Expertinnen, die dann natürlich auch aus ihrem Berufsalltag und aus den Dingen, die sie sowieso lesen an Fachartikeln und so weiter, dementsprechend wieder interessante Inhalte kreieren. Aber es ist ein sehr, sehr komplexer Prozess und geht mit Kontrollverlust einher, aber hat eben auch sehr, sehr großes Potenzial.
Hat ja in gewisser Weise auch so ein bisschen was mit Knowledge Management. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es immer darum ging, wo wir gefragt haben, wie machen wir das? Diese Massen von Wissen, und es ist ja noch viel schlimmer geworden oder besser in dem Sinne. Es gibt ja noch viel mehr Wissen innerhalb kürzester Zeit. Es ist ja auch ein schöner Weg, das zu tun. Ich würde aber gerade, weil du die Deutsche Telekom nennst, nochmal, um auf Österreich zurückzukommen, Wäre das jetzt sehr ketzerisch zu fragen, wer macht das in Österreich besonders gut schon? Würdest du dich aus dem Fenster lehnen wollen und da ein paar Unternehmen loben wollen?
Ja, es sind viele unterschiedliche Dimensionen, die man sich da anschauen kann. Also ich sage mal, ein Unternehmen, das sehr, sehr smart und erfolgreich LinkedIn-Werbung nutzt, muss im organischen Bereich nicht notwendigerweise top aufgestellt sein. Aber ich kenne einige Beispiele. Ich habe mir auch gemeinsam mit meinem Kollegen Thomas Geusser diesen Sommer österreichische ATX Prime-Unternehmen angesehen, und zwar im Hinblick auf die Company-Pages und auch die Profile der CEOs. Und ja, die haben alle, wenig überraschend, die haben alle Unternehmensseiten, aber es sind bei Weitem nicht alle CEOs vorhanden, geschweige denn aktiv oder haben professionelle Profile. Gerade im Telekommunikationsbereich denke ich, dass da alle österreichischen Anbieter sehr viel machen. Mhm. Aber gerade bei A1 fallen mir immer wieder Postings auf, die sozusagen auch deutlich über die typische Pressetextkommunikation hinausgehen. Wenn da ein Manager oder in dem Fall der CEO wie Thomas Arnold Postings veröffentlicht, da sieht man ja auch sehr deutlich die Postings, die wirklich viel Response bekommen und auf die viel reagiert wird. Das sind meistens Mischungen, es geht natürlich um fachliche Themen, aber die haben auch immer eine persönliche Komponente oder eine Komponente von Meinung dazu. Das spielt da eine große Rolle. Wienerberger wäre auch ein Unternehmen, das mir aufgefallen ist in letzter Zeit, die das sehr viel machen. Oder UBM Development, da gibt es einige in Österreich, die das sehr gut anlegen.
Und da hast du einen spannenden Punkt angesprochen, den ich auch nochmal aufgreifen möchte, auch im Zusammenhang mit dem, was du mir in der Vorbereitung erzählt hast, weil das ist sogar was, obwohl ich auch schon lange LinkedIn-Nutzerin bin, von der Marketingseite her, woran ich auch nicht unbedingt gedacht habe. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, die Rolle des CEO, das haben wir ja jetzt schon angeschnitten, aber dass das eben auch nicht ausreicht. Und was ich da besonders spannend fand, und das ist zum Thema, wir haben jetzt über Marketing gesprochen, wir haben über Vertrieb gesprochen, wir haben über den CEO gesprochen, Leadership Communications, aber das Beispiel des Produktmanagers oder des Chief Product Officers oder Head of Product Management, wie auch immer das in verschiedenen Firmen organisiert ist, dass ja zum Beispiel, und das fand ich, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn Leute nach einem Produkt suchen, tatsächlich das Profil des Produktmanagers auf LinkedIn ganz ausschlaggebend sein kann.
Ja, das ist gar nicht das, was man erwarten würde. Mhm. Das ist eine aktuelle Veröffentlichung von LinkedIn selber, ich glaube, war gemeinsam mit Gartner oder McKinsey, mit einem großen Umfrageinstitut auf jeden Fall.
Ja.
Und die haben sich eben angeschaut, wenn Personen nach Produkt- und Servicenamen suchen, welche Arten von Accounts tauchen am häufigsten auf. Und tatsächlich ist das selten der Vertrieb, und es hat damit zu tun, dass die Product Manager sehr häufig in ihrer Jobbezeichnung den Namen des Produkts verwenden. Mhm. Und diese Profilslogans oder eben Jobbezeichnungen, die entsprechen bei LinkedIn so etwas wie der Hauptüberschrift bei einer Webseite. Also wenn da das Keyword drinsteht, dann tauchen die vorne auf. Mhm. Und LinkedIn selber unterscheidet ja in Unternehmen zwischen den sogenannten Frontline-Workers und den übrigen Mitarbeitern. Mit Frontline-Workers sind eben die Personen gemeint, die Kundenkontakt haben. Mhm. Und das ist natürlich spannend, weil sich das dadurch auch komplett ändert. Der Product Manager, der eher intern tätig ist, der rechnet vielleicht gar nicht damit, dass er da kontaktiert wird von jemandem. Und de facto ist aber wirklich letztendlich jeder Mitarbeiter, der über LinkedIn auffindbar ist und als Mitarbeiter eines Unternehmens identifizierbar, ein potenzieller Touchpoint. Also da geht es jetzt natürlich auch nicht darum, dass plötzlich jeder Produktmanager die kompletten Marketing- und Vertriebstätigkeiten übernehmen muss, aber er sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass man Kommunikationswege schaffen muss, wenn da mal eine Anfrage kommt, dass die halt möglichst zeitnah an den jeweils Zuständigen weitergeleitet wird. Also es bedeutet natürlich auch, wenn man viele, gerade je vollständiger und professioneller Profile sind, desto weiter vorne tauchen die auch in der Suche auf und desto sichtbarer wird man damit. Das ist natürlich ein gewünschter Effekt, aber das hilft auch nichts, wenn sozusagen dann jemand eine Direktnachricht schickt und die 2 Wochen lang nicht gesehen wird. Also das sind schon recht viele Prozesse, die man da managen muss. Lässt sich alles machen, aber es gibt ja auch Benachrichtigungen und je nach Größe des Netzwerks ist das eine überschaubare Zahl. Aber das sind eben so Faktoren, die man unbedingt mitbedenken sollte, um nicht, dann mögliches Geschäft liegen zu lassen, weil wir wissen alle, wir leben in einer recht schnelllebigen Zeit und jemand, der es schafft, innerhalb von 1-2 Tagen zu antworten, ist wahrscheinlich schon mal grundsätzlich ein Vorteil gegenüber einem Unternehmen, das 2 Wochen oder länger für eine erste Antwort braucht.
Ganz genau. Und da waren wieder zwei Worte drin oder vor allem das eine Wort, das sofort mit mir resoniert hat, das war Touchpoint. Und das zweite, weil du sagtest, dass vielleicht der Produktmanager nicht unbedingt der Frontline-Worker ist, obwohl sich das glücklicherweise gerade so im Software- und Hightech-Bereich, in dem ich arbeite, ja massiv geändert hat. Glücklicherweise durch Customer Centricity und eben genau dieses Denken, diese verschiedenen Touchpoints, die entstehen können, ist es ja häufig so, dass die Produktmanagement-Kollegen tatsächlich ja auch Kundenkontakt haben und auch tatsächlich mit den Kunden sprechen über und versuchen, die Bedürfnisse zu verstehen und die Painpoints der Kunden. So gesehen ist das nochmal ein weiterer Punkt, das zu unterstreichen und auch nochmal zu betonen, dass tatsächlich es eben nicht nur heutzutage Marketing und Sales ist, ne, sondern auch viele, viele andere im Unternehmen. Ist ja das Gleiche mit Customer Success, mit Customer Service und so weiter. Da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden, obwohl wir eigentlich über B2B-Marketing reden. Aber das war auch noch ein Punkt, wenn du uns da nochmal aufklären könntest. LinkedIn, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was du sagtest mit der Suche, dass der Vertrieb eigentlich nur der viertwichtigste Punkt war, um LinkedIn zu nutzen. Ich glaube, du kennst deine Statistiken besser als ich.
Die vierthäufigste Kategorie, die man findet bei der Suche, da waren die Produktmanager vorne, die CEOs. Und es ist eben, das ist auch eine Frage der Innen- und Außensicht natürlich. Als Unternehmen gehe ich davon aus, der Vertrieb ist in Kontakt mit den Kunden, aber das bedingt eben auch tatsächlich, dass man sich überlegt, wer stellt welche Informationen auf dem eigenen Profil zur Verfügung. Und ja, wie gesagt, die Wege sind sehr kurz und was man, natürlich hat das vorher auch schon eine Rolle gespielt, aber durch die Lockdowns und durch die Covid-Situation ist natürlich diese digitale Recherche nochmal wichtiger geworden und hat nochmal drastisch an Stellenwert gewonnen.
Ja, ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt, glaube ich, in jedem Podcast was haben, ist halt die Kaufentscheidung, ne? Genau, durch Digitalisierung, wie massiv die sich verändert hat. Danke, Richie. Unsere Zeit ist ja schon fast wieder vorbei. Wir versuchen ja unseren Podcast immer auch kurz und knapp zu halten mit diesem Agilen und Schnellen, von dem wir gerade gesprochen haben. Vielleicht zum Ende unseres Podcasts, Richie, wenn du für 2022 dir was wünschen könntest, wenn es um LinkedIn bei österreichischen Unternehmen geht, was wäre dein Wunsch?
Also, dass sich eine Entwicklung fortsetzt, die man eh schon sehr stark sieht, das verstehen ja immer mehr Nutzer, dass die ganze Kommunikation auf LinkedIn, das ganze Content-Marketing wirklich nur zur Hälfte, wenn überhaupt, aus den Dingen besteht, die man selber postet, aus den eigenen Status-Updates. Ein wesentlich mindestens so wichtiger Teil ist das, was man bei anderen kommentiert, die Inhalte, die man liked, weil man denen damit auch eine gewisse Sichtbarkeit im eigenen Netzwerk gibt. Und ich würde jedem mal raten, dass ich überlege, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus so, mal den eigenen Newsfeed anzusehen. Da hat man gesehen, eigentlich in den letzten 6 Monaten, und diese Entwicklung, denken wir, wird sich auch noch fortsetzen, weil wir, meine ich, die Kollegen, mit denen ich, denen ich gemeinsam arbeite, der Anteil an Inhalten, die man selber sieht, weil sie von einem Kontakt kommentiert oder geliked worden sind, wird immer höher gegenüber dem Anteil von Inhalten der eigentlichen Kontakte. Das heißt, mit dem, was ich kommentiere, was ich like, bestimme ich zu einem hohen Grad, was mein eigenes Netzwerk sieht. Und das ist ein Faktor, der nicht so leicht zu implementieren ist. Und das ist aber sozusagen, weil wir denken immer in der Marketingkommunikation, wie kann ich möglichst viele Leute erreichen, wie kann ich meine Conversion-Rate steigern, wie kann ich meine eigenen Inhalte optimieren. Zugleich reden wir seit Jahren jetzt schon davon, im B2C-Bereich seit 15 Jahren, dass Social Media ein Dialog ist, aber trotzdem sehen die meisten diese Dialoge nur auf den eigenen, auf den Own-Channels. Aber LinkedIn ist ein großes Kommunikationsökosystem und ich glaube, in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren wird es eine große Rolle spielen, in welche Third-Party-Diskussionen man sich smart selber einbringt.
Wenn ich dann deiner Logik folge, heißt das, dass das Kommentieren auf einen LinkedIn-Post besser ist als das Sharen oder Liken?
Weit besser. Das auch von der Reichweite, die man damit generieren kann. Das heißt auch, Mitarbeiter oder auch Kooperationspartner können natürlich Unternehmen wesentlich effizienter unterstützen, wenn sie Inhalte kommentieren, anstatt diese zu teilen. Das ist nicht unbedingt intuitiv, aber so funktioniert normal der Algorithmus. Muss man auch wieder gut einsetzen. Sieht natürlich auch nicht schön aus von der Außenwirkung, wenn dann jedes Unternehmensposting immer von vielleicht noch denselben 5 Mitarbeitern kommentiert wird, aber ist ein Faktor, der weit mehr bringt als teilen. Auf jeden Fall.
Das sollte dann wahrscheinlich der beste Tipp zum Abschluss sein und nur das, um zusammenzufassen. Also bitte kommentieren auf LinkedIn und nicht zu sehr nur liken und sharen. Aber natürlich möchten wir, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter einbeziehen. Sie sollten sie natürlich nicht fernhalten, auch wenn wir das so provokativ an den Anfang gestellt haben. Es ist wichtiger Teil der B2B-Marketing-Strategie, vor allem für 2022. Aber es muss wohl überlegt und geplant und aktiv unterstützt werden. Ich glaube, das ist, was wir heute gelernt haben. In diesem Sinne, Richie, vielen Dank für deine Zeit. Wir hoffen, dass es in Zukunft hier und da ein LinkedIn-Thema gibt, wo wir dich wieder einladen dürfen. Das wäre ganz toll.
Würde mich sehr freuen. Immer gerne. Und ich freue mich schon auf die weiteren Ausgaben in diesem Jahr.
Gut, danke schön. Und alles Gute für 2022.
Ebenfalls dir und allen Hörern und Hörerinnen.
Gut, danke schön. Tschüss. Das war die 7. Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Marketing Expert Group des DMVÖ. Heute war Richie Pettauer zu Gast mit vielen Tipps und Insights zum Thema LinkedIn. Wir freuen uns natürlich, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert und teilt unseren Podcast. Mein Name ist Sabine Klisch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!